Hilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Kinder werden erwachsen, selbstständig und ziehen aus. Dass ein gesunder Kontakt zwischen Eltern und Kindern aber wichtig bleibt, hören wir heute von Dr. Reinhard Pichler. Mein Name ist Antonia Kollmann. Einen schönen Vormittag.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Freue mich, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen für ein doch wichtiges Thema, wo eben kein Kontakt mehr zwischen Eltern und Kindern besteht. Wenn die Eltern sich bemüht haben, 16 Jahre, das ist der früheste Zeitpunkt, wo in Österreich eben ein Kind auch das elterliche Zuhause verlassen darf, wenn sie vorher in Krisenfamilien waren, aber eben halt dann normalerweise eher dann mit 18 oder ein bisschen später. Und wenn sich dann so entwickelt, dass gar kein Kontakt mehr entsteht, dass man sich auch nicht erklären kann, warum, dann hat das schon für die Eltern oft einen ganz, ganz großen Schmerz zur Folge, ja. Weil die Eltern werden die eigenen Kinder immer lieben und die werden immer auch für die Kinder da sein wollen. Die wollen zumindest jetzt mit ihnen Kontakt haben, auch wenn sie sie loslassen, ja. Aber man muss sich da jetzt auch anschauen, warum ist da jetzt eben kein Kontakt mehr, und da möchte ich ja dann auch gern mit Ihnen ins Gespräch kommen, aus welchen Gründen eben möglicherweise die Kinder den Kontakt abgebrochen haben. Und da gibt es oft drei große Gründe, wobei ich nicht sagen möchte, dass das jetzt die einzigen Gründe sind, aber das sind so drei große Hauptgründe. Der eine Hauptgrund kann sein, dass, und das ist aus meiner Sicht der häufigste Grund, dass das Kind, das 16, 17, 18, 19-jährige, 20-jährige Jugendliche, aber eben für die Eltern wird es immer Kind bleiben, einfach in schlechte Gesellschaft kommt, mit schlechten Freunden zusammen ist, die massiv eine andere Art vorleben, als es die Eltern tun. Und in der Pubertät, die schon ab 10 anfängt, 10, 11, 12, 13, also das ist die biologische Pubertät, nicht dann die soziale Pubertät nachher, wird, das nennt man eben drittes epigenetisches Fenster, wo eben in diesem dritten Zeitabschnitt noch einmal ganz viel an innerer Werthaltung, an Dingen, die einen prägen, die auch dann später die Identität ausmachen, werden in dieser Phase, in der biologischen Pubertät, neu zusammengestellt. Das ist wie wenn man einen Computer neu aufsetzt, sagt man eben. Ja, also das Ganze vom Grund her setzt man den Computer neu auf, mit allen Programmen neu. Er ist dann wieder ganz frisch und arbeitet dadurch auch schneller. Und so macht es eben auch unser menschlicher Organismus, ist auch vom lieben Gott so eingerichtet, dass eben auch der präfrontale Kortex, also die Großhirnrinde vorne an der Stirn, dass die alles das, was sie bisher erlernt hat, so bis zum 11., 12. Lebensjahr, wird neu sortiert, neu zusammengesetzt. Und das probiert dann der Jugendliche dann mit 16, 17, 18, 19 aus, was er dann auch zur Verfügung hat, ja. Und wenn er schon mit 10, 11, 12, 13, 14 da sehr von den Eltern sich entfernt hat, weil er sich nicht geborgen gefühlt hat, weil er sehr unter Druck gesetzt worden ist, weil er sich manipuliert gefühlt hat, weil er viele Ängste irgendwie alleine durchstehen hat müssen, die er alleine nicht bewältigen konnte, weil man soll ja Ängste alleine auch bewältigen lernen, ist ganz wichtig. Gerade in der Kindheit, man soll nicht dem Kind jede Angst wegnehmen, sondern es geht auch darum, dass ein Kind schafft, Angst zu bewältigen. Aber wenn es total überfordernd ist und das Kind überhaupt keine Hilfe kriegt, auch nicht ein bisschen Zeit verzögert, dann kann es sein, dass eben dann der Jugendliche das Gefühl hat, ich fühle mich zu Hause eben nicht wohl, ich bin zu Hause nicht geborgen. Ich will weg von meinen Eltern, weil die meinen es mit mir nicht gut. Weil meine Freunde, und das ist eben dieser erste große Punkt, bei dem bin ich jetzt gerade, meine Freunde sagen was anderes. Ja? Meine Freunde sind viel vertrauenswürdiger, viel netter, ich fühle mich bei denen viel mehr geborgen und die sind für mich viel näher und viel wichtiger, als es meine Eltern sind. Und ich nehme gar nicht wahr, als 16, 17, 18, 19, 20-jähriger Jugendlicher, dass ich nach wie vor alles von den Eltern kriege, dass, oder halt jetzt von einem Elternteil, wenn eine Scheidung ist, ja, und zum einem Elternteil kein Kontakt ist, aber gehen wir mal davon aus, von beiden Eltern. Und ich nehme nur wahr, auch wenn die mir Geld zahlen, Dach über den Kopf geben, mich komplett versorgen, mir alles selbstverständlich zur Verfügung stellen, das nehme ich nicht wahr, weil eben im dritten epigenetischen Fenster sich meine Großhirnrinde so zusammengesetzt hat, dass ich merke, ich fühle mich nicht geborgen. Ich bin nicht bei meinen Eltern zu Hause und ich bin unzufrieden, dass ich bei meinen Eltern leben muss. Das ist der Hauptgrund, warum nachher eben Kinder schon sehr früh den Kontakt abbrechen. Ein zweiter Grund, warum Kinder den Kontakt abbrechen zu den Eltern, muss es nicht unbedingt früh sein, das kann auch später erst sein, erst wenn sie dann zum Beispiel heiraten oder wenn sie Kinder haben oder wenn sie sogar noch älter sind in der Midlife Crisis und da auf Dinge draufkommen, ist eben der Punkt, dass sie später oder auch schon früh, man kann schon eben auch wieder ab 16 sein, aber kann auch erst mit 50 sein, dass sie dann den Kontakt abbrechen, dass die Kinder auf Dinge draufkommen, was die Eltern ihnen angetan haben, was sie nicht verzeihen wollen oder nicht verzeihen können. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt gleich an einen sexuellen Missbrauch denken, natürlich auch, aber es können auch Dinge sein, die für den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen oder dann auch den Menschen der Midlife Crisis so erschütternd ist an Erkenntnis, was er bisher vielleicht eben gar nicht wahrhaben wollte oder was er nicht so sehr im Blick gehabt hat, was er auch nicht so bewertet hat. Aber auf einmal fällt ihm das so stark auf und ist für ihn so belastend, dass er kein Interesse mehr hat, sich überhaupt damit zu beschäftigen mit den Eltern. Geht meistens dann auch mit einem Streit einher, wo er das auch den Eltern sagt, warum. Das ist sogar noch positiv. Gibt auch Fälle, also ich kenne auch Fälle, die sagen überhaupt nichts mehr und tauchen einfach ab und melden das Telefon um und ziehen von der bekannten Adresse weg und die Eltern wissen nichts. Und der dritte Punkt, auch ein häufiger Punkt, ist, dass man sich einfach auseinanderlebt. Dass die Kinder weit wegziehen, dass sie unterschiedliche Adressen dann haben, dass sie einfach mit den Eltern wenig Kontakt haben, dass die Eltern auch nicht die sind, die auch den Kontakt suchen. Also es ist auch insgesamt wenig Beziehungsfähigkeit von beiden da, von Eltern und Kindern. Und wenn einer der beiden wieder Interesse hätte, also wenn die Eltern wieder Interesse hätten, Kontakt mit den Kindern aufzunehmen oder die Kinder Interesse hätten, wieder mit den Eltern Kontakt aufzunehmen, kann sein, dass einer der beiden Parteien einfach sagt, na, eigentlich, ich habe keine Lust, ich will nicht, ich bin nicht interessiert, ich bin sehr egoistisch auf mich fixiert. Ich habe so ein Beispiel, wo eben sich der Vater eben scheiden hat lassen von der Mutter und in ein fernes Land gezogen ist und einfach den Kontakt abgebrochen hat und von sich aus auch gar kein Interesse gehabt hat, sich mehr um die Kinder zu kümmern. Ja? Also die waren dann eben gerade schon 17 und 19 und damit war es erledigt. Ja? Für den, der hat quasi seine Schuldigkeit getan und ist durchgebrannt mit einer Jungen in ein fremdes Land, fernes Land. Und dann hat eben Die 17-Jährige, wie sie dann schon ein bisschen älter war, so um Mitte 20, hat dann versucht, wieder Kontakt mit dem Vater aufzunehmen, wollte ihn auch besuchen in diesem fernen Land, und er hat überhaupt kein Interesse gezeigt. Das war ihm eigentlich ziemlich egal. Er hat gesagt, ja, wenn du unbedingt willst, kannst du schon kommen, aber eigentlich viel Zeit habe ich nicht, und wenn du schon kommst, dann störe mich nicht. Ja? Also überhaupt keine Liebe, überhaupt keine Bereitschaft, da irgendwie auch noch eine Beziehung leben zu wollen. Das ist auch oft durch ein schlechtes Gewissen abgegrenzt, durch eben Schuldgefühle oder durch echte Schuld auch eben so abgespalten, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sie überhaupt eben einen Kontakt haben wollen, weil da zu viel Angst dahinter steht oder Sorge dahinter steht, dass sie noch was tun müssten, leisten müssten, was sie nicht leisten können, und sich daher lieber gleich komplett zurückziehen. Das sind so diese großen drei Hauptgründe. Es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Gründe. Ein Grund kann immer auch das Geld sein, über das man streitet. Streit ist überhaupt oft auch ein Grund, warum man sich trennt. Und es gibt in jeder Familie Streit, das ist auch jetzt dann nicht das Schlimme. Das Wichtigere ist vielmehr, dass man sich versöhnen kann, ja? Dass man wieder zueinander findet und dass man überhaupt, dass beide, Kinder und Eltern, überhaupt wieder was Gemeinsames wollen und wieder sich versöhnen wollen und wieder Gemeinsamkeit haben wollen. Gibt aber Menschen, die wollen das gar nicht. Das ist sehr traurig, weil man eben merkt, da ist irgendwas passiert, wo man nicht genau weiß, warum. Und tatsächlich, es kann auch sein, dass gar nicht so viel passiert ist, sondern dass die einfach vom Charakter her so sind, dass sie vom Charakter unversöhnlich sind und dass sie nie Versöhnungsbereitschaft gelernt haben in der Kindheit. Und dann hast du eben das Problem, weil du es nie gelernt hast, kannst du es dann auch im Zweifelsfall nicht. Und das ist natürlich sehr traurig, weil wenn du es dann bräuchtest, hast du es nicht zur Verfügung. Wird dann auch schwierig sein für dann die nächste Primärfamilie, eben für das Kind, das dann vielleicht eben heiratet und selber wieder Kinder hat. Das gibt ja diese Unversöhnlichkeit und mangelnde Versöhnungsfähigkeit gibt es ja auch wieder weiter. Das heißt, es gibt dann ganze Generationen mit zerstrittenen Eltern-Kind-Erfahrungen, wo es fast üblich ist, dass eben sich die Kinder so ablösen, dass sie mit den Eltern nichts mehr zu tun haben. Und ich habe einen befreundeten Notar, der mir immer wieder erzählt, wie arg das ist, dass dann erst bei der Testamentseröffnung dann Kinder auftauchen, die seit Jahren oder seit Jahrzehnten mit den Geschwistern nichts zu tun gehabt haben, die seit Jahren und seit Jahrzehnten mit den Eltern nichts zu tun gehabt haben. Das ist jetzt dann nicht im christlichen Kontext, ja, aber es gibt Mitbürger, die einfach komplett mit allen brechen. Und das ist eben diese tiefe Verletzung, die diese Menschen offenbar mitgemacht haben, auch dann dieser starke Egoismus, dass sie sich mit nichts und mit niemand auseinandersetzen wollen, weil ihnen das alles zu mühsam ist. Und schließlich kann es auch sein, dass sie halt einfach irgendwann verletzt wurden und sich überhaupt nicht mehr bereit waren zu versöhnen. Die wissen oft gar nicht mehr, was der eigentliche Streitpunkt war, und das können sich gar nicht mehr erinnern. Sie wissen nur, ich bin auf meinen Vater und auf meine Geschwister böse, aber ich weiß gar nicht mehr so genau warum, aber ich habe entschieden für mich keinen Kontakt mehr. Und das ist eine große, große Not, weil wie komme ich denn da wieder ran an dir? Wie kann ich denn da wieder was, wieder Kontakt aufnehmen? Ja, das wird sicher dann auch eine der wichtigen Fragen sein, die man dann, wenn sie dann anrufen, wahrscheinlich auch diskutieren werden. Ja? Und ich freue mich, wenn sie auch konkrete Beispiele einbringen, dass wir auch konkret überlegen können, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Ja, jetzt würde ich die liebe Antonia, unsere Moderatorin, bitten, dass sie einige Takte Musik spielt, um auch ein bisschen zu überlegen, wenn sie das betrifft oder ob sie jemanden kennen, den eben das betrifft. Und nach einer entspannenden Musik würde ich dann erste Lösungsvorschläge dann bringen, was kann man tun, um trotzdem wieder den Kontakt zu beginnen.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe, heute Eltern und Kinder, wenn der Kontakt abbricht. Mögliche Ursachen haben wir bereits im ersten Teil gehört, jetzt im zweiten soll es um Lösungsvorschläge gehen. Ich darf dazu unserem Referenten Reinhard Pichler nochmal das Wort übergeben.
Ja, was kann ich jetzt tun, wenn ich als Elternpaar oder als einzelner Elternteil sehr darunter leide und merke, ich komme nicht mehr an mein Kind ran? Dann ist mal zuerst zu überlegen, wie lang ist das schon? Ist das jetzt schon jahrelang her oder ist es jetzt kurzem? Und logisch, je länger es her ist, desto schwieriger wird es sein, da wieder Kontakt aufzunehmen, weil einfach auch man sich daran gewöhnt hat, dass es keinen Kontakt gibt. Dann der zweite Grund, den man sich überlegen muss, ist, was man sich je tausende Mal überlegt haben wird, ja, kann ich mir vorstellen, warum das so gewesen ist, ja? Was könnte auch ich als Mutter oder Vater falsch gemacht haben? Oder was denke ich mir, würde die Tochter oder der Sohn mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Wenn ich es eh weiß und das ist eindeutig, na, dann weiß ich den Grund eh. Also wenn ich zum Beispiel sie eingesperrt habe oder sie geschlagen habe, na, dann brauche ich mich nicht wundern. Ja? Dann gibt es da natürlich einen eindeutigen Grund. Ja? Und anderer Grund kann sein, dass wenn man eben da jetzt mal fragt, wie ist es gewesen eigentlich? Und die beiden sprechen miteinander, eben Eltern und Kinder, kann sein, dass die völlig unterschiedliche Geschichten erzählen. Das heißt, die Eltern haben das völlig anders wahrgenommen, als es die Kinder wahrgenommen haben. Oder ein Kind. Wenn es nur ein Kind wahrgenommen hat, ist das was anderes, als wie wenn man jetzt in einer Familientherapiesitzung alle erwachsenen Kinder gegenüberstellt und alle erwachsenen Kinder sagen zum Beispiel, ja, ihr habt uns dauernd unterdrückt, ja, brutalst unterdrückt. Und die Eltern sagen, stimmt überhaupt nicht, wir haben euch nur ein bisschen strenger erzogen. Also mir fällt einfach ein Beispiel ein von einer Familientherapie, wo die Eltern nicht wahrgenommen haben, wie wahnsinnig streng sie ihre Kinder erzogen haben. Und zwar, sie haben den Kindern, es waren 5 Kinder, haben sie ab 18 Uhr verboten, dass sie Wasser trinken dürfen, damit sie in der Nacht nicht aufstehen müssen und aufs Klo zu gehen. Und die Kinder haben aber dann zum Teil so einen Durst gehabt und die Eltern haben es einfach strikt verboten, dass dann ein Bub, der älteste Bub, ist dann auf die Idee gekommen, man kann aus der Klospülung Wasser trinken. Und dann sind alle Kinder regelmäßig, weil es sonst strengstens verboten war, eben, wie ich eben nochmal aufs Klo gegangen bin, sind eben, gab schon ein Becherl in der Klospülung und haben dann aus diesem Becher aus der Klospülung regelmäßig Wasser getrunken. Und das über Monate, wenn nicht Jahre. Und wie das die Kinder dann in dieser Familientherapiesitzung erzählt haben, waren die Eltern immer noch uneinsichtig und haben gesagt, ja, uns ist es immer noch wichtig, dass man durchschlafen kann in der Nacht, ja, was ja medizinisch stimmt, ja. Aber wenn mehrere Kinder so leiden, dass sie einen Durst haben und nichts mehr zu trinken kriegen ab 18 Uhr am Abend, ja, dann liegt schon auch was an den Eltern. Ja. Das waren wir die Eltern auch, wie dann später die Gegenüberstellung war, immer noch nicht kapiert und eingesehen. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, warum sich dann Kinder auch später zurückziehen, weil sie sagen, ich habe die Kindheit also nicht für mich behütet und umsorgend erlebt. Wenn man jetzt ein anderes Beispiel hat, dass eben zum Beispiel eine Tochter sagt, ja, das ist, du hast dich nicht um mich gekümmert, ich habe in der Nacht Angst gehabt und du warst nicht an meinem Bett, ja, dann dann kann ich sagen, du, ich habe dich jeden Tag niedergelegt, ich habe jeden Tag noch ein bisschen gewartet, bis du eingeschlafen bist. Und wenn du große Angst gehabt hast, dann hast du eh aufstehen können. Ich war ja zu Hause, ich war in der Nähe, ich habe dich getröstet, aber ich habe ihm die Grenze gesetzt, dass du nicht jede Nacht zu mir ins Bett kommen kannst. Und das finde ich auch total richtig, weil wenn man eben sofort immer danach gibt und das Kind dann eben im Ehebett schlafen lässt und das über Jahre vielleicht, dann ist das sogar schädlich, weil dann kriegt das Kind eben gerade nicht mit, dass es auch Ängste allein bewältigen kann. Aber normalerweise gehe ich dann auch davon nicht aus, dass dann ein Kind deshalb so tief verletzt und so verärgert ist, dass es eben, weil es mal in der Nacht oder weil es längere Zeit in der Nacht große Ängste gehabt hat, gerade in der magischen Phase, wo es rund ums Bett immer Krokodile und Bären und Löwen gibt, was normal ist, die magische Phase ist ja ganz eine normale Phase, dass sie das nicht bewältigt hat. Also sie hat es vielleicht länger nicht bewältigt, hat vielleicht eine größere und stärkere magische Phase gehabt, wo es länger gebraucht hat, Ängste zu überwinden. Aber da ist urnotwendig, dass sie diese Ängste selber überwinden lernt, das Kind, und nicht, dass die Mutter oder der Vater alles ihr abnimmt, weil dann lernt sie es nämlich nicht und ist nachher später viel angstvulnerabler, also viel, viel höhere Bereitschaft, leichter Ängste bei ganz anderen Dingen zu entwickeln. Und wenn deshalb ein Abbruch wäre zwischen Eltern und Kindern, weil eben ich alleine schlafen gehen musste, das ist oft dann nicht der Grund, wenn das als Grund angegeben wird. Ja. Man muss dann auch bei diesen Gesprächen sicher auch einen Fachmann dazu holen, der das auch ein Stückchen auch aus Distanz beurteilt, ob das jetzt da plausibel erscheint oder nicht. Ja. Also das mit diesem aus der Klospülung Wasser trinken, das wird jeden einleuchten. Das ist ein harter Grund, wo wirklich Kinder auch Not gelitten haben, ja, und da einfach die Eltern unsensibel waren und das nicht wahrgenommen haben, ja. Das ist schon was Heftiges. Aber alleine einschlafen zu üben, wo die Mutter im Nebenzimmer sitzt oder halt dann im eigenen Schlafzimmer ist, Das wird, nehme ich einmal an, nicht der Hauptgrund sein, warum ein Kontaktabbruch passiert. Es kann aber sein, dass wenn viele solche Dinge sind, dann kann die Summe schon auch ergeben, dass ein Rückzug, ein Beziehungsrückzug oder ein bis hin zum Kontaktabbruch dann schon möglich ist. Aufgrund von den vielen, vielen kleinen Verletzungen. Ein Kontaktabbruch wird fast immer sein, wenn die Eltern weiterhin die Kinder als die schon erwachsen geworden sind, als Kinder behandeln und nicht merken, dass sie schon erwachsen geworden sind, wenn sie sich auch noch immer nicht loslassen, wenn sie immer wieder Vorwürfe machen, wie man es bei einem 5- bis 10-jährigen Kind macht und die Eltern einem 20- und 30-jährigen die Vorwürfe machen. Oder sie wechseln, einmal gehen sie mit dem Kind erwachsen um, mit dem mittlerweile jungen erwachsenen Sohn oder Tochter gehen sie mit dem Kind erwachsen um und dann wieder überhaupt nicht erwachsen. Dann fallen die Eltern wieder zurück in eine Erzieherrolle und erklären dann dem, 27-Jährigen, wie er seine Kinder zu erziehen hatte, auf eine sehr herablassende Art, wo sich dann der 27-Jährige selber wieder als Kind vorkommt. Und dann muss er sich auch sinnvollerweise abgrenzen, weil das kann nicht sein, dass er wie ein, jetzt übertrieben formuliert, wie ein Baby behandelt wird. Das sind so, also wenn man diese Dinge dann einfach ausspricht, ja, und es gibt ein Einsehen bei den Eltern, und dann auch eine Haltungs- und Handlungsänderung, dass die wirklich dann auch erkennen, okay, das war nicht richtig, sich da hoffentlich dann auch dafür entschuldigen, für das Verhalten, kann sehr wohl sein, dass dann eben die Kinder dann wieder vorsichtig Kontakt aufzunehmen bereit sind. Es kann aber auch sein, dass sie das nicht sind, weil sie merken, die Kinder, die Eltern ändern sich eh nicht, das ist völlig sinnlos, und die Eltern ändern gar nichts, also dann werden sich die Kinder auch weiterhin zurückziehen, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Und weil sie eben auch gar keinen Grund sehen, dass sich da was ändert, und damit bleiben sie dann bei ihrer Haltung. Das Zentrale ist sicher das Versöhnungsgespräch, dass man einmal erkennt, was sind überhaupt die Ursachen, dass überhaupt die wahren Ursachen auf den Tisch kommen. Und da wird am Anfang oft, also es kann sein, dass die wahren Ursachen nicht gleich am Tisch kommen, weil sie zu beschämend sind, weil sie zu verletzend waren und weil es einfach weh tut, darüber zu reden. Und das ist schon oft eine Gefahr, dass man dann auch nicht so gut rauskommt. Leider. Dass man auch nicht sich näher kommt. Und deshalb braucht es dann auch oft eine familientherapeutische Sitzung, wo dann eben der Therapeut das dann auch vermitteln kann. Ja? Das kann ein Seelsorger oft deshalb nicht so gut, weil du brauchst dann auch ein bisschen ein Handwerkszeug, damit du eben nicht Partei ergreifst. Das ist ganz wichtig. Und es kann sein, dass Seelsorger, die eben nicht so geschult sind, dann halt leichter eher Partei ergreifen, sage ich jetzt mal, für die Partei, wo es dem Seelsorger jetzt da plausibler erscheint. Ja? Aber das ist eben das Schwierige in der Familientherapie oder auch in der Paartherapie, ist das oberste Gebot, dass man als außenstehender Mediator oder als außenstehender Dritter total neutral ist, wurscht, wie sehr es einem selber nicht nur wundert, sondern also erschüttert. Ja. Weil sobald, und das sind ganz, ganz feine Wahrnehmungen, sobald der Täter, und es kann ja wirklich sein, dass die Eltern Täter waren, es kann auch sein, dass die Kinder Täter waren, sobald der Täter spürt, dass da eben eine Parteilichkeit gegen ihn entsteht oder eine Ablehnung gegen ihn, wird er sich wieder zurückziehen und schützen und wird keine Lust haben, sich mit dem Opfer zu unterhalten mehr, weil er sich denkt, ich will gar nicht, dass es aufgedeckt wird, weil das geht für mich nur schlecht aus. Und deshalb braucht es im ersten Schritt, wenn das Opfer, und oft sind die Kinder eben Opfer von den Eltern, die Täter geworden sind, wie an dem Klospülungsbeispiel klar ersichtlich ist, braucht es einmal überhaupt eine grundsätzliche Reife von den Opfern, dass sie sagen, ich bin überhaupt bereit, mit den Eltern zu reden, obwohl ich nicht weiß, ob die das schon verstehen können, ob die überhaupt wahrnehmen können, was sie mir Opfer oder uns Opfer, wenn es mehrere Geschwister sind, angetan haben. Und erst wenn die Opfer wahrnehmen, okay, da gibt es jetzt wirklich eine Weiterentwicklung bei den Eltern, die sind jetzt nicht mehr Täter, sondern die haben verstanden, worum es geht, dann erst kann das Opfer sich trauen und sich zu öffnen und ist auch dann bereit für eine Versöhnung. Vorher ist es sehr unwahrscheinlich. Ja? Vorher wird das Opfer sich schützen und am besten schützt sich ein Opfer durch eben Täterkontaktvermeidung, dass es eben null Kontakt gibt mit den Eltern. Damit haben sie das Gefühl, die Kinder, die sich eben als Opfer fühlen, dass sie geschützt sind und dass sie außer Reichweite sind. Es gibt ganz selten, letzter Satz, dann freue ich mich schon, wenn Sie anrufen, gibt ganz selten auch umgekehrt den Fall natürlich, dass eben die von Beginn an die Kinder die Täter sind und die Eltern die Opfer, ist dann, wenn in der Pubertät sie sehr schlechte eben Freunde bekommen, sehr stark werden, sehr dominant werden, narzisstisch sehr aufgeladen werden und die Eltern oder vor allem ein Elternteil, weil vielleicht der andere Partner dann schon weg ist, und dann eine überforderte Mutter, eine alleinerziehende Mutter dann eben von narzisstisch aufgeladenen Söhnen dann fertig gemacht wird und dass dann die Mutter den Kontakt abbricht, ja, weil sie eben dann das auch nicht mehr aushält und die Söhne, sage ich jetzt mal, nur als Beispiel, da immer wieder kommen und die Mutter de facto ausrauben mit dem Geld, was sie brauchen für ihre Drogen und so. Also da gibt es dann schon noch wilde Geschichten, wo es eine Umkehr gibt, aber meistens kann man davon ausgehen, dass eher die Eltern zuerst mal die Täter sind und die Kinder Opfer. Später, allerletzter Satz, später kann natürlich auch sich das umkehren, dass dann die Opfer zu Tätern werden und dass die Eltern, wenn sie alt und schwach werden, dann in der Position sind, wo sie dringend die Kinder brauchen und dann die Kinder so wieder auftauchen, sich aber dann an den Eltern eher rächen und dann die früheren Opfer dann zu späten Tätern werden und dann die Eltern sehr hart behandeln, so ähnlich wie sie behandelt wurden in ihrer Kindheit, wenn wieder Kontakt eben dann möglich ist. Alle Varianten gibt's, im menschlichen Leben gibt's leider nichts, was es nicht gibt, aber wichtig ist, dass es wieder eine Versöhnung gibt und dass man auch weiß, was in Ordnung war und was nicht in Ordnung war, dass man sich auch entschuldigt für die Dinge, die gewesen sind und dass es dann einen wertschätzenden Neubeginn geben kann. Das wäre das Wichtige. Jetzt darf ich dich, Antonia, bitten um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Das ist 0720 578 578 von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Sie hören die Sendung Lebenshilfe. Eltern und Kinder, wenn der Kontakt abbricht. Wie geht es Ihnen mit dem Kontakt zu Ihren Eltern oder zu Ihren Kindern? 0720 578 578. Wir haben schon zwei Anruferinnen in der Leitung. Als erstes Maria aus Wien.
Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar die Großmutter von 5-jährigen Adoptivsohn und der ist ein afrikanisches Kind, also ein dunkelhäutiges. Und der ist wahnsinnig süß. Und ich denke mal, werden da nicht Eltern, die Adoptiveltern auch zu Tätern, wenn sie das Kind nicht aufklären, obwohl er gefragt hat, wer die Frau war, wo er da im Bauch gewachsen ist und so weiter und warum ihn die weggegeben hat. Er kriegt keine Antworten. Jetzt macht er seit einem halben, dreiviertel Jahr so alle 3-4 Wochen ins Bett, klein, obwohl er schon sauber war. Und gestern habe ich ihn gehabt zum Aufpassen und er sagt zu mir, dummer Baby spielen. Sagt er, ich bin jetzt 0 Jahre alt. Du kennst mich noch nicht. Also bitte, genauer kann er das ja gar nicht mehr benennen, was er will.
Ja. Stimmt,
das ist ja nur mehr verkleidet. Dieser Wunsch, nur mehr von vorne anzufangen.
Ja, genau. Also da ist sicher wichtig, dass auch die Eltern eben, die Adoptiveltern da auch Unterstützung kriegen. Wie sage ich es einem 5-jährigen Kind? Ja? 5 ist er, ne?
Ist er geworden, jetzt im Februar.
Ja, ja. Genau, eben. Also wie kann man es eben auch kindgerecht einem 5-jährigen Kind sagen, dass es eben eine Mama in Afrika gibt, aber die kennen wir nicht, ja, aber und so weiter. Also dass
mein
man's kindgerecht
Sohn hat das
erklärt.
Foto von ihr.
Ja,
mein Sohn
genau,
hätte also von dieser Frau das Foto, was eigentlich seine leibliche Mutter ist. Ne?
Also Sie können ja dem Sohn die CD geben, ja, zum Anhören dann, ja. Aber grundsätzlich es ist wichtig, auch da brauchen eben halt die Eltern von diesem Adoptivkind, brauchen da einfach Unterstützung, weil sie sich selber nicht zutrauen, ja. Die meinen es jetzt, glaube ich, nicht böse, sie wollen eben dem Kind irgendwie nur was ersparen, weil sie denken, es ist noch zu klein und das soll es erst erfahren, wenn es später ist. Aber Sie haben völlig recht, Maria, wenn das Kind jetzt schon danach fragt, will es jetzt schon eine kindgerechte Antwort. Und das kann sein, wenn man es jetzt schon erklärt, kann sein, dass es erledigt ist, ja, wieder für lange Zeit und dann erst wieder mit 17 hochkommt, ja. Wenn man es jetzt nicht kindgerecht erklärt, kann sein, dass es ein Riesenthema wird für die nächsten Jahre. Und deshalb bin ich auch ganz bei Ihnen, das gehört kindgerecht gesagt. Im Übrigen würde auch ich als Großmutter mir die Freiheit herausnehmen, das dem Kind kindgerecht zu erklären, ohne dass ich jetzt zu viele Details sage. Einfach das, weil das Kind möchte wissen, warum ist es dunkelhäutig und warum sind Mama und Papa nicht dunkelhäutig. Und das kann man ja ganz einfach erklären. Es gibt eine andere Mama, die kennen wir nicht oder die kennen wir schon, aber die hat gesagt, sie hat keine Zeit für dich und dafür hat eben die jetzige Mama und der jetzige Papa für dich Zeit. So ungefähr, ja. Und dann kann sein, dass das Kind ganz zufrieden ist, ja.
Es ist halt, meine Schwiegertochter hat da sehr große Probleme, weil sie eben halt leider diejenige ist, die keine Kinder kriegen kann. Und es wird ja dann, glaube ich, vom Gefühl her zu persönlich. Und von dem hat sie die meiste Angst.
Genau, aber dann kann man ja als Großmutter das einfach in einer ganz unemotionalen, ganz entspannten Art einfach sagen, ja, ohne Stress, ja. Und ich würde es auch dem Sohn sagen, du, ich habe mich da jetzt schlau gemacht und ich habe da jetzt, keine Ahnung, mit dem Bichler geredet, mit dem kannst du auch reden dann, ja, wenn es eine Frage hast. Und der hat gemeint, es ist gescheit, wenn man das einfach ganz entspannt dem Kind sagt, ohne großes Rumreden, ohne großes Trara, ja, dann ist das Kind beruhigt und ich hoffe, er sieht es auch so. Ansonsten kann man ja auch vorher mit ihm kurz reden und sagen, du, hol dir da externe Hilfe oder ist er recht, wenn es ich ihm ganz einfach mal sage, ja, weil wenn die Mutter, ja, also seine Frau jetzt da überfordert ist, man muss jetzt dann nicht die Frau zu was zwingen, was sie nicht kann, ja, weil dann macht sie es vielleicht auch wieder falsch oder ist selber total gestresst, ja, es muss ja nicht sein, Hauptsache das Kind kriegt eine Antwort.
Ja, das wäre das. Aber genau. Was soll man ihm sagen? Warum hat mich meine Mama weggegeben? Das ist ja das Allerärgste.
Weil, also diese Frage. Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Das ist ja keine schwere Antwort. Die Mama hat dich damals weggegeben, weil sie keine Möglichkeit gesehen hat, für dich zu sorgen. Und deshalb sorgen jetzt wir für dich, dass es dir gut geht. Eine kindgerechte Antwort will nicht wissen, da gab es kein Geld oder da gab es soziale Schwierigkeiten. Das will keine logische Antwort. Das sind diese Kinderfragen. Warum regnet's? Weil Wasser vom Himmel fällt, damit die Pflanzen und die Tiere und die Menschen Wasser kriegen. Weil die brauchen Wasser. Das ist für ein Kind eine total Antwort, die voll in Ordnung ist. Kindgerechte Antworten sind keine naturwissenschaftlichen Antworten oder keine psychologisch korrekten, sondern ganz Hausverstandsantworten. Die Mama hat für dich keine Zeit gehabt und hat dich so lieb gehabt, dass sie dir jemand anderen, der für dich Zeit hat, und das sind wir Eltern, ja, zur Obhut anvertraut hat oder so ähnlich, ja, auf noch einfachere Sprache.
Ja, seine Mama hat ja geweint. Gut. Und hat ja total
okay. Nee, na gut. Ja, genau. Na gut, noch wegen vorgestern Nacht, Vitamin K und Makoma muss man wirklich aufpassen. Also bitte zum Arzt gehen, gell, dass Sie nicht jetzt gleich Vitamin K nehmen, sondern das erst mit dem Arzt besprechen. Und man kann auch einen Test machen, einen Vitamin K-Test, ob Sie nicht eh ausreichend Vitamin K haben. Das gibt's.
Genau. Ja,
nur okay. Nur noch von vorgestern. Okay. Also, danke.
Danke sehr, danke. Wiederhören.
Ja, unsere nächste Anruferin in der Sendung Eltern und Kinder, wenn der Kontakt abbricht, ist eine Frau aus Moser bei Reuter in Tirol. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Bitte. Sie sind dran, Sie sind auf Sendung.
Das ist jetzt schon länger her.
Ja.
Ja, und das würde den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt alles so weit ausholen würde. Aber ich habe eine Enkeltochter mit 8 Jahren und die habe ich jetzt schon über 6 Jahre nicht mehr gesehen.
Das Radio bitte abdrehen, sonst hallt es bei Ihnen.
Aha, gerade einen Moment.
So, jetzt können Sie wieder sprechen.
Ja, grüß Gott.
Ja, bitte.
Mhm. Die Enkeltochter ist 8 Jahre alt und ich habe sie schon circa 6 Jahre nicht mehr gesehen und hat natürlich da ein großes Verlangen danach. Es ist ein Streit, es ist die Tochter von meinem jüngeren Sohn. Er ist nicht verheiratet, hat eine Lebensgefährtin, wohnen jetzt nicht mehr bei uns im Haus, sind ausgezogen und haben ein neues Haus in einer Entfernung von 35 Kilometern gebaut. Ich sehe den Sohn fast täglich, weil er selbstständig ist und zur Arbeit zu uns kommen muss. Mhm. Es ist das Verhältnis nicht gut, mit dem Vater überhaupt nicht, aber mit mir ist es, wird es immer besser.
Okay, super. Ja.
Ja, aber eben mit der Enkeltochter. Und mit der Lebensgefährtin ist alles auf Null gestellt.
Ja. Jetzt hätte aber der Sohn wird ja sagen, was die Freundin sagt, ja, oder die Lebensgefährtin
ja,
sagt.
Ja, die Freundin will absolut keinen Kontakt mehr mit uns. Weder mit mir noch mit meinem Mann.
Ja, aber wieso? Das wird ja der Sohn irgendwas sagen. Warum?
Na, da sagt er gar nichts.
Na, fragen Sie mal. Einfach fragen. Ja,
er sagt auch, wir sollen uns oben nicht sehen lassen.
Ist schon klar. Nein, aber man kann ja mal fragen, ganz neutral. Du, ich wollte nur mal fragen, gibt es einen Grund, warum sie uns nicht sehen will? Liegt es an uns oder liegt es an ihr oder liegt es an beiden? Ja? Und dann wird er sagen, ja, es liegt am Papa, ja, weil der Papa, und mit dem verstehe ich mich auch nicht gut, dann wissen sie eh schon genauer, was ein Grund sein kann. Aber dann kann er sagen, na und woran liegt es bei mir? Ja? Was ist bei mir so, dass die Schwiegertochter oder halt so eben mich nicht sehen will? Und dann kann man eh sagen, weil ich zu dominant bin oder was immer. Das kann er dann alles erklären. Wenn er sagt, ich traue mich es nicht sagen, dann würde ich sagen, du, red mir doch einmal mit jemandem zu dritt, jemand neutralen Dritten, weil ich möchte mich ja bessern, ich möchte ja gern, dass die Schwiegertochter keinen Grund mehr hat. Ja? Also ich würde eher mal sagen, ich akzeptiere die Schwiegertochter, weil ich kann eh nichts ändern, ja? Die sitzt am längeren Ast mit ihrem Kind. Ich akzeptiere es mal, aber ich will versuchen, auch ihr zu beweisen, dass ich mich bessern kann. Ja? Nur muss ich dazu mal wissen, was ich überhaupt bessern muss, ja, was überhaupt zum Ändern ist. Ja. Wenn er dann eh nichts weiß, dann kann es auch noch sein, dass die Schwiegertochter einfach nur Angst hat vor mir. Das kann auch sein. Aber das müssen wir mal rausfinden, einfach durch Fragen. Ist er Glück, dass Sie mit Ihrem Sohn eh reden können?
Ja, Gott sei Dank. Ja. Das ein bisschen hat sich die Lage erholt, aber eben die Enkeltochter.
Ja,
aber rechtliche Schritte haben wir schon mal befragt, da hat man ja gar nichts.
Nein, gar nicht. Nein, da haben sie auch keine Chance. Es geht nur über die Beziehung. Ja? Und wenn sie jetzt da eben eine bessere Beziehung zum Sohn eh haben, ist das schon mal super. Und wenn die wenn die Schwiegertochter nicht will, haben sie keine Chance. Weil die ist obsorgeberechtigt, ja. Aber es kann sein, dass wenn es immer besser wird mit dem Sohn, kann einmal sein, dass er mal die Tochter mitnimmt und dann können sie es sehen. Aber das braucht Zeit und Geduld und vor allem Wertschätzung. Ja? Wenn Sie sagen, was ist jetzt, ich habe auch ein Recht auf ein Enkelkind, haben Sie überhaupt keine Chance. Das wird nichts.
Ja, dann vielen Dank.
Danke, alles Gute Ihnen.
Danke, wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Sie hören die Sendung Eltern und Kinder, wenn der Kontakt abbricht, mit Dr. Reinhard Pichler. Rufen Sie gerne an in dieser Sendung unter 0720 578 578. Unsere nächste Anruferin, Brigitte aus Wien.
Ja, grüß Gott, hallo, Herr Dr. Pichler. Ja, ich möchte noch einen Beitrag sagen zum Thema Adoption. Es hat jetzt erst die Frau Maria angerufen und ich möchte einfach etwas erzählen. Freunde von mir haben ein Baby adoptiert, also gleich nach der Geburt. Das Mädchen ist jetzt auch 5 Jahre alt. Ja. Und sie haben die Situation einfach so gelöst, dass sie von Beginn an ihr das sozusagen vermittelt haben, ja, dass sie 2 Mamas hat, ja, eine Bauchmama, die sie geboren hat, aber die sie so lieb hatte, dass sie wollte, dass sie eben zur Welt kommt, aber sie konnte eben aus verschiedenen Gründen nicht für sie sorgen. Und jetzt hat sie eben andere Eltern bekommen und sie hat jetzt eine Herzmama und einen Herzpapa.
Oh, nett, ja, und, super.
Ja, und ja, das Mädchen, kann ich sagen, ist sehr, hat sich sehr positiv entwickelt. Ich habe sie eben vor kurzem erst gesehen. Mhm. Vielleicht wäre das auch ein Ansatz. Und ich weiß auch, es gibt verschiedene Bilderbücher zu diesem Thema, die man da vielleicht auch verwenden könnte.
Super.
Zum Beispiel die Frau Maria als Großmutter.
Ja. Ja. Super, super, ja. Weil Sie, wenn Sie die Bilderbücher haben, wenn Sie die Bilderbücher, wissen Sie zufällig einen Titel von so einem Bilderbuch?
Weiß ich leider nicht, da muss man einfach in so eine Kinderbuchabteilung gehen.
Ja,
nicht,
stimmt, ja, stimmt, genau, genau.
Wenn Sie das mit dem Telefon anschaut, einfach ganz, ganz einfach, ja?
Ja, super, das war ganz wertvoll, dass Sie da angerufen haben. Das freut mich immer so, dass Hörer die Hörer beraten, das ist ganz toll, ja? Das, so funktioniert es, danke. Ja. Vielen Dank, ja, dass Sie angerufen haben.
Gerne.
Alles Gute, Wiederhören.
Ja. Danke, Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Ja, wir haben schon die nächste Anruferin in der Leitung, Frau Fieber aus Wien. Grüß Gott.
Einzige Dame, sagt, es sind so interessante Gespräche. Ich interessiere mich sehr für Psychologie und Familiengeschichten.
Ja. Bitte, Frau Fieber.
Ja, grüß Sie. Entschuldigen Sie. Bitte. Ich habe gerade einen Hustenzucker genommen. Ja. Ich habe auch Probleme mit meinen Enkel und mit meinem, ja, und mit meiner Tochter und mit meinem Sohn. Mein Sohn ist in kurzen Worten in die Schweiz gezogen und wir hatten ein gutes Verhältnis. Mein Mann ist schon gestorben, wie er 18 war und meine Tochter 13. Und die zwei haben mir große Freude gemacht. Ich habe keine Schwierigkeiten gehabt mit meinen Kindern. Aber ja, die zwei sind jetzt als Erwachsener, er ist sogar Diplomat geworden, ja. Und ja, bitte haben Sie meinen Namen genannt? Ich weiß nicht, bin ich auf Sendung?
Nein, also bitte einfach
aha,
sagen.
Ja,
bitte
Gott einfach, sei Dank. Weil meine bitte, Tochter bitte ist das Gegenteil, ja, die ja, leidet sehr und ja, mit der Schilddrüse Basedow und ist sehr, ja, also die will nur Ruhe haben und Datenschutz. Ja. Bei ihr ist alles Datenschutz.
Ist klar.
Und ist das ist klar, genau das Schwierige, dass meine ja, Tochter alles verheimlicht, sogar ihre ja, Hochzeit hat sie allein. Ja, genau. Und mein Sohn möchte aber, weil er mit 18 Jahren hat, er das Gespräch, also die Form, wollte er die Vaterrolle für die
Familie,
die Schwester die übernehmen und, ja, und ja, auch für mich genau, als Witwoch, als, ja, als Witwe. Entschuldigen ja, Sie bitte, ich bin ja, ja, so aufgeregt.
Ja, ja. Nein, Sie und, machen das ganz gut, ja?
Ja, wunderbar. Und ja, wie gesagt, ich bemühe mich sehr, aber wie gesagt, beide Kinder. Jetzt habe ich ja, zwei Kinder, vier Enkelkinder und zwei ja, Urenkel. Aber ja, niemand hat Zeit, also wenig Zeit. Oder
ja,
ich bemühe mich sehr und mein Enkel, und zwar der eine Enkel ist von meiner Tochter. Ich habe immer gesagt, den habe ich sehr oft, als wir klein waren, noch herumspazieren geführt. Und wir haben so ein gutes Verhältnis gehabt. Immer.
Ja.
Und jetzt hat er aber selber eine Familie. Mhm. Aber er hat Probleme mit der Verwandtschaft. Also mit seinen Eltern. Und das will ich nicht erwähnen, weil meine Tochter so dahinter ist wegen Datenschutz. Aber ja, er will, ja, er ist nicht ganz ehrlich. Und ich leide darunter, so wie die Kollegin vorher gesagt hat, die Patientin oder die Klientin, dass ich meine Enkel nicht sehen kann. Das Enkel, Urenkel ist jetzt schon 8 Jahre und ich habe sie jetzt vielleicht 5-mal gesehen. Das Traurige ist, was mich ganz sehr kränkt und was mich in eine depressive Stellung bringt, dass ich nicht einmal weiß, wo mein Enkel wohnt und ich habe keine Möglichkeit, sagen wir, ihm zu erreichen. Wenn ich ihm erreichen will, muss ich meiner Tochter schreiben und sie vermittelt das dann meinem Enkel. Und er ist früher, wo er noch keine Familie hatte, er hatte jetzt 2 Kinder schon.
Ja.
Und als er noch keine Familie hatte, ist er recht oft, alle 14 Tage, 2 Wochen zu mir gekommen. Und weil ich ihm aber in letzter Zeit eben weil ich alleinstehend bin immer, also er ein bisschen erwähnt habe, er war schon so lange nicht hier. Dann war zwischendurch eine andere Debatte, aber wir sind alle sehr feinfühlend und ich sage, ich bin eine Mimose, sehr angegriffen, meine Tochter auch und ich bemühe mich sehr und wäre aber oft missverstanden. So habe ich das Gefühl und meine Tochter zieht sich so zurück, die will nicht reden. Und das, und
also ihr seid alle drei hochsensibel. Hochsensibilität kann man ja auch vererben. Und es gibt ja auch einige Sendungen der Hochsensibilität bei Radio Maria. Können Sie auch als CD bestellen, wenn Sie anrufen im Hörerservice. Und dann werden Sie auch erkennen, die Tochter, eben weil sie hochsensibel ist, hat viele Ängste. Und aufgrund von den Ängsten ist wichtig, einfach zu verstehen, dass die einfach jetzt, erst wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie in ihrer Komfortzone ist, heißt das eben bei der Hochsensibilität, dann kann sie auch ganz normal sein und kann auch dann eben Kontakt mit den Enkeln zulassen und so weiter. Ja, aber das war eben halt nur 5-mal bisher seit in den letzten 8 Jahren. Das heißt, man muss auch schauen, dass es der Enkel, der Tochter gut geht, und wenn es der Tochter gut geht, dann funktioniert's. Das ist immer dasselbe. Das heißt, wenn sie mit der Enkeltochter, mit Enkel oder mit ihrer Tochter oder mit dem Sohn reden, einfach sagen, du, ich bin für dich da, wenn es für dich passt, freue ich mich, wenn es einen Kontakt gibt, ich unterstütze euch oder so ähnlich. Also vermitteln sie Sicherheit, dann werden die auch leichter auf sie zukommen. Sonst sind die ängstlich und trauen sich nicht.
Zwei sind halt mein Enkel, mein Sohn mit der Tochter. Die zwei sind so, und die sind wie Kindergartenkinder. Er beschwert sich über sie und sie beschwert sich über ihn. Und beide, ich muss das ausbaden. Ich stehe dazwischen. Und
na, dann bitte mal was über Hochsensibilität sich anhören. Entweder die CD bestellen oder wie auch immer, oder ein Buch über Hochsensibilität lesen. Gibt es eh auch sehr gute. Da muss man schauen, dass keine esoterischen sind. Ja. Dieses Buch Lasten tragen die verkannte Gabe ist ein sehr gutes Buch von einem freikirchlichen Ehepaar. Ja? Und da werden Sie ganz viele Sachen sehen, die auf Ihre beiden Kinder zutrifft. Und wenn Sie dann da umgehen, ein bisschen vorsichtiger, liebevoll, extra liebevoll und verständnisvoll, dann entspannen sich die und dann kommen die auch leichter.
Da können Sie einfach bei uns im Hörerservice anrufen. Nach der Sendung bekommen Sie die Informationen. Ja. Unsere nächste Anruferin, Margarita aus Wien.
Bitte, Frau Margarita.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Und zwar, was mich sehr belastet, ich habe meinen Sohn ein Landhaus geschenkt und habe dann dort das Wohnrecht. Sodass er halt eine kleine Wohnung dort hat. Und das ist eine Zeit gut gegangen und ich bin nur 2 Monate im Sommer dort. Und es ist immer irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, es ist ihnen nicht so sehr recht, dass ich da bin. Und jetzt wird es auch offen ausgesprochen. Und wenn ich sage, warum, also der Sohn spricht nicht drüber. Er will überhaupt nicht drüber sprechen. Und die Schwiegertochter sagt, du verstehst es nicht, du kannst da nichts dagegen tun. Es ist nur die, weil du eben anwesend bist. Das ist das, was nicht passt.
Ja.
Also was kann ich da machen? Oder?
Genau. Also einfach die nochmal fragen. Gut, wenn euch meine Anwesenheit stört und ich bin halt eben so, wie ich bin, habt ihr eine Idee, was man sonst machen kann? Ja, können wir sagen, ich bin nur noch 1 Monat im Sommer dort, das andere Monat seid ihr, dann sind wir halt eben beide getrennt, oder habt ihr irgendwas anderes in der Nähe für mich oder was auch immer? Ja, aber auf jeden Fall, es braucht eine Lösung, weil ich weiß jetzt nicht, was ist. Vielleicht fühlen sich die halt gestört, dass sie nicht so tun können, wie sie wollen. Ich weiß es ja auch nicht, ja. Aber man kann ja vielleicht sagen, ich brauche jetzt nicht den Grund wissen. Also mir reicht der Grund, dass ihr alleine sein wollt. Aber was gibt es für Möglichkeiten, damit ihr alleine sein könnt? Aber dass ich auch einfach auch Sommerfrische machen kann, ja. Das ist ja meine Form der Erholung, ja. Ich habe sonst keine Möglichkeit, ja. Zahlt's mir irgendeinen Kuraufenthalt oder zahlt's mir woanders ein Apartment irgendwo, da ist mir auch recht, ja. Aber ich brauche irgendwie eine Lösung. Und aufs Wohnrecht auf jeden Fall nicht verzichten. Und die sollen sich ruhig was überlegen, ob sie irgendwas anderes finanzieren oder ob sie eine Lösung finden, die passt. Das andere ist, dass sie halt merken, irgendwie, sie werden gestört von ihnen, ja. Und da ist halt die Frage, was stört? Das sagen die nicht. Und ich glaube, es ist auch nichts. Also sie sind jetzt auch nicht jetzt da irgendwie unangenehm, sondern die wollen halt einfach ihre Ruhe haben, glaube ich, ja. Und das werden sie nicht so ausdrücken können, weil es halt dann unhöflich ist. Und deshalb formulieren es halt so verklausuliert und so schwierig herum, ja. Ist meine Vermutung.
Sie kommen auf Besuch oder so, aber dass ich eben dort bin, die 2 Monate, das passt nicht anscheinend.
Ja, wahrscheinlich.
Und also es bleibt so, und da kann man eben jetzt nichts zu machen, wenn du darauf beharrst, aber für mich ist das natürlich jetzt schlimm, wenn ich weiß, ich bin dort und ich bin unerwünscht.
Ja, eben. Deshalb würde ich eine kreative Lösung suchen und sagen, okay, ich will euch nicht im Weg stehen. Gibt es eine Lösung, die passt? Kann ich einen Monat allein sein und ihr seid einen Monat woanders und ich bin im Juli dort und ihr im August oder umgekehrt? Ja, oder organisiert ihr mein Apartment 2 Monate am Gardasee, ist mir auch recht, ja, oder so irgend sowas, ja. Also das heißt, kreative Lösung suchen, nicht drauf hängen bleiben, aber das Wohnrecht auf keinen Fall aufgeben. Das ist wichtig.
Ich glaube, da waren ein paar ganz gute Anhaltspunkte dabei für Sie, Frau Margarita, wo Sie sich was mitnehmen können. Unsere nächste Anruferin, eine Frau aus Niederösterreich.
Ja, grüß Gott. Bitte. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Es tut mir leid, ich bin seit gestern heiß und
macht nichts, wir verstehen Sie gut.
Sohn raus. Ja, es geht um die Beziehung mit meinem Sohn. Ich war alleinerziehend. Ich bin, als er schon über 20 war, ja, habe ich meine Wohnung auch verkauft in Innsbruck, bin nach Wien gezogen, aus arbeitsmäßigen Gründen. Er hat in einer kleinen Wohnung von meinem Bruder gewohnt. Mhm. Und ich hatte noch Beziehung zu ihm. Und nach seiner Heirat, also wo er sehr eng mit der Schwiegerfamilie verbunden war, ist also schon bei der Hochzeit bin ich angereist und war eigentlich ziemlich isoliert. Schon bei der Hochzeit waren sie ganz mit der Schwiegerfamilie zusammen und so. Und das hat mich schon verletzt. Und dann haben wir gemeinsam auch Urlaub gemacht und ich habe eigentlich nie was gehört und so. Und ja, und nach habe ich erfahren über meine Geschwister, dass er keinen Kontakt mehr mit haben will und dass er erzählt hat, wie schlimm es ihm gegangen ist mit mir und über meine Sünden quasi, mit einem Freund auch, weil er ausgeschlossen war oder mit dem er Streit hatte.
Also da dürften einfach Verletzungen passiert sein, die ihn so geschockt haben, dass er jetzt zu der Schwiegerfamilie geflüchtet ist, ja. Was auch immer da passiert ist, ja. Es kann ihm sein, dass das objektiv gar nicht so arg ist, aber für ihn war es subjektiv offenbar furchtbar.
Ja, scheinbar, ja. Am Anfang war noch, hat er mich noch also eingeladen schon zur Taufe und zu allem. Genauso mit einer Karte wie meine Geschwister, die alle von der Familie, also ich war eine von der Großfamilie sozusagen, ja. Aber nicht unbedingt die Oma. Und nach, also zuletzt, ich bin immer wieder also in die Stadt gefahren und habe also immer wieder auch Kontakt aufgenommen, den Kindern auch was geschenkt und so. Und der Schwiegertochter auch ab und zu zum Geburtstag gratuliert und so. Aber von innen her, also persönlich ist von Anfang an seit seiner Heirat also direkt an mich eigentlich kein Brief und kein Anruf gekommen. Wenn ich komme, sagt er, ja, dann ruf mich an, aber vorher, 2-3 Wochen vorher, dass wir es uns einteilen können. Und dann ist er teilweise gekommen mit einem Kind oder mit 2 Kindern, vielleicht in die Stadt, in ein Kaffeehaus oder zu meinem Bruder und das letzte Mal ab und zu auch mit seiner Frau. Und ja, ich habe auch den Eindruck, dass meine Schwiegertochter also kein Interesse am Kontakt hat. Ich habe auch keine Telefonnummern, so keine E-Mail. Nur von ihm habe ich die Handynummer.
So. Ja. Also ich würde es einfach mal annehmen, was immer er da auch erzählt hat, ja. Er wird schon seiner Frau was erzählt haben, wie furchtbar es war, und deshalb wird sie auch auf Abstand gegangen sein, weil so ist sie ja nicht so unsympathisch wahrscheinlich. Also einfach das annehmen und sich vielleicht einmal, wenn es passt, ja, beim Sohn fragen, du, was war das, was dich so verletzt hat? Ich weiß es nicht. Oder wenn sie es vielleicht eh wissen, dann einfach sagen, es tut mir leid, ich als alleinerziehende Mutter konnte ich es nicht anders machen. Ne? Das war mir nicht anders möglich, nur dass du Verständnis hast. Das kann dann sein, dass er dann eben auch nachdenkt und merkt, aha, für die Mama war es doch anders. Und dann hat er mehr Verständnis. Also das, wenn es mal passt, fragen oder selber überlegen, vielleicht auch mit einer, sagen wir mal, therapeutischen Hilfe überlegen, was kann es denn sein, dass ich so furchtbar schlecht darüber gekommen bin, dass mein Sohn so die Flucht ergriffen hat, ja? Es kann auch sein, dass ich einfach keine Zeit gehabt habe, weil ich so viel arbeiten habe müssen und er, keine Ahnung, immer allein war oder so, weil ich halt eben Geld verdienen musste oder so. Also ganz eben unausweichliche Dinge, ja. Aber das kann ihn trotzdem so verletzt haben, dass er deshalb jetzt den Kontakt meidet. Das wissen wir jetzt nicht genau. Wir können es nur vermuten, Sie wissen da viel mehr. Sie können da ein bisschen das überlegen, aber oft ist es eine Hilfe, mit jemand Zweiten das zu überlegen.
Jetzt hat er ja seine Großfamilie und versteht sich gut. Er ist also geborgen, es geht ihm gut.
Ja, aber Sie sind halt jetzt allein, ja. Und da wäre halt gut zu wissen, was war das, was da damals so war, ja. Und da kann man sich dann dafür entschuldigen, wenn man es erkennt, ja. Entschuldige, dass ich für dich nie Zeit hatte, ich habe so viel gearbeitet, ja. Ich musste so viel arbeiten, um euch durchzubringen oder so ähnlich, ja.
Danke.
So irgendwie. Mhm. Danke.
Danke. Unsere nächste Anruferin, Frieda aus Innsbruck.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Büchler.
Bitte.
Grüß Gott. Hallo.
Sie sind schon dran, ja. Sie können schon sprechen.
Also ich würde gerne etwas ergänzen. Und zwar ist oft einmal Eifersucht ein großes Thema zwischen Schwiegertöchter und Schwiegermütter. Und das kommt nachher nicht zur Sprache. Und wenn das nicht zur Sprache kommt, ist ein Thema, es kommt nicht sehr oft nicht zur Sprache. Ich kenne 2, 3 solche Fälle. Und ich denke mal, da kann man fast nur beten. Ich weiß nicht, wie man da schon anders umgeht. Wenn der Sohn ein ganz gutes Verhältnis gehabt hat zur Mutter und auf einmal ist eine Schwiegertochter da und die mag das nicht, wenn das Verhältnis so gut ist zu den Eltern oder zu der Mutter.
Ja.
Und eben das, oder auch umgekehrt, das kann auch umgekehrt sein, eben dass oft Eifersucht das Thema und eben nicht zur Sprache kommt. Und das ist eben das ein großes Problem.
Meiner Meinung nach. Ja, also danke für die wichtige Ergänzung. Bin ich total froh, dass Sie das sagen. Ja, stimmt. Das ist ein großes Thema, muss man im Blick haben und muss man auch damit kompetent umgehen. Ja. Danke.
Ja, das wollte ich einfach beitragen. Danke Ihnen. Gell?
Danke, alles Gute. Viert Gott.
Ihnen auch. Danke, wiederhören.
Ja, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Ich darf unserem Referenten Dr. Reinhard Pichler nochmal das Wort übergeben.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für die tollen Anrufe. Also so wichtig und ich freue mich so, dass auch so viele unterstützenden Worte kommen und auch beratenden, erfahrerische Beratung von den Hörerinnen und das ist immer toll, wenn Hörer die anderen Hörer beraten. Und auch danke für die Moderatorin Antonia, die auch so toll moderiert hat, damit möglichst viele auf Sendung kommen. Auch wenn man da ein bisschen abschneiden muss, ist das super, weil dann kann auch jemand anderer drankommen. Letztes Wort, das vierte Gebot. Du sollst die Eltern ehren. Aber eben Jesus sagt eben, du sollst die Eltern achten und ehren, aber nicht, du sollst dich von den Eltern missbrauchen lassen oder drangsalieren lassen oder quälen lassen. Das ist so wichtig, dass man das auch unterscheiden kann. Es kann sein, dass eben auch gläubige Kinder oder auch wenn man in gläubiger Familie aufgewachsen ist, sich die Kinder deshalb abgrenzen, weil sie sich eben drangsaliert gefühlt haben und oder jetzt dann im Erwachsenenalter drangsaliert fühlen, ja, dass da zu viel Erwartungshaltung rüberkommt, was die Kinder, die dann schon erwachsen sind oft, nicht in der Lage sind zu geben. Entweder weil sie es nicht geben wollen oder weil sie es auch nicht geben können. Und da braucht es dann oft einfach wertschätzende Lösungen, wo man sagt, ich achte dich, liebe Mutter und lieber Vater, dass du mir das Leben geschenkt hast, dass ihr mich aufgezogen habt, dass ihr mir so viele Möglichkeiten gegeben habt, Schulbildung und alles. Ja, dafür bin ich euch ewig dankbar. Aber bitte, jetzt möchte ich bitte meinen eigenen Weg gehen dürfen. Ja, nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich alle Hände voll zu tun habe, meinen eigenen Lebensweg zu schaffen. Und da auch seitens der Eltern und Großeltern da einfach auch um Verständnis ersuchen, dass es einfach so ist, wie es ist. Die können auch jetzt da nicht sich so um die Eltern und Großeltern kümmern, weil die selber kämpfen, die Kinder, die jetzt dann schon erwachsenen Kinder. Also das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Trost, aber bitte da um Verständnis. Das ist keine Verletzung vom vierten Gebot, wenn Sie sich jetzt nicht total drum kümmern. Aber es braucht, wenn Sie in Kontakt sind mit den Eltern, dann ist schon wichtig, dass die Kinder wertschätzend umgehen. Das ist total entscheidend, weil sie haben das Leben bekommen von den Eltern. Ja, das war mir noch als Abschluss wichtig. Und allerletzter Satz, es gibt gute Möglichkeiten, trotzdem wieder zusammenzukommen, nämlich wenn man den Punkt findet, warum die so verletzt sind, die keinen Kontakt mehr wollen. Ja? Weil es gibt eigentlich kein stärkeres Zeichen, als wie, dass man den Kontakt abbricht. Das heißt, bitte Hilfe, ich kann nicht, ich brauche Abstand, ich pack's nicht. Ja? Und wenn man den Punkt findet und dann sich wieder behutsam annähern kann und der andere, der geflüchtet ist, merkt, hey, super, die Mama oder der Papa, die haben sich jetzt geändert oder der Sohn oder die Tochter haben sich geändert, dann gibt's einen neuen Weg, gibt's ein neues Miteinander und alle sind glücklich, wenn sie sich gut verstehen. Keiner will den Konflikt, keiner will den Abstand, ja, sondern manche brauchen den Abstand, weil sie sonst nicht packen. Alles Gute Ihnen. Ich wünsche Ihnen und die Hörerfamilie betet, dass wieder Versöhnung stattfindet zwischen so verfeindeten Generationen, auch zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Man muss beten dafür, dass eben wieder Versöhnung geschieht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Dr. Reinhard Pichler, für diese gemeinsame Sendung. Liebe Zuhörer, Sie können eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Hörerservice unter der Nummer 01 710 70 72. Oder Sie schreiben ein E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Dort bekommen Sie auch alle Informationen über diese Sendung. Ich habe zum Beispiel das Buch, das erwähnt wurde, mit dem Lastentragen dort hinterlegt.